Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Medizinprodukte frei Schnauze, der Podcast zum Medizinprodukte-Journal. Und wie immer bin ich nicht alleine am Mikrofon, sondern bei mir ist die liebe.
Marie-Anton, hallo
Ah,
zusammen.
hallo Marie, hallo zusammen. Sonderausgabe eines Podcasts Medizinprodukte frei Schnauze. Warum? Was ist das Thema?
Ja, wir haben ein Weihnachtsgeschenk doch letztes Jahr erhalten von der Europäischen Kommission. Ich benutze extra den Begriff Weihnachtsgeschenk, weil ich war tatsächlich positiv überrascht über den Verordnungsvorschlag, unter anderem zur Änderung der MDR und IVDR. Und darüber wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren.
Ja, weil das so ein fundamentaler Änderungsvorschlag ist, das sind ja nicht nur Kleinigkeiten, wie es bisher gewesen ist, sondern über 170 Seiten starkes Papier mit doch vielen, vielen Änderungen, haben wir uns entschlossen, eine Sonderausgabe des Podcasts zu machen, weil die Themen so wichtig sind und weil uns vor allen Dingen wichtig war zu hören, was sagen denn eigentlich die Fachexperten dazu und wer ist besser fachlich qualifiziert als die Autoren des Medizinprodukte-Journals? Und deswegen haben wir die Autoren der letzten Jahre mal aufgefordert, uns einfach ihre Meinung ganz kurz und knapp zu sagen. Wie seht ihr die MDR-Änderung, IVDR-Änderung? Und heute wollen wir uns mal anhören, was es da so alles gegeben hat. Also ein wirklich bunter Strauß, ein sehr informativer Strauß an Kommentaren zu dem Änderungsvorschlag. Ja, vielleicht Marie nochmal 3 Sätze zum Hintergrund. Wie ist das entstanden mit der Änderung im Dezember oder mit dem Vorschlag der Änderung, muss man immer noch sagen?
Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollen wir auch unsere Zuhörer ein bisschen den Hintergrund näher erläutern, weil wir hatten bereits Änderungen an die MDR. Das ist jetzt nicht die erste Änderung seit 2017. Wir hatten punktuelle Anpassungen. Einige waren tatsächlich wichtig, andere, das waren nur formale, kleinere Änderungen. Aber diesmal kam es zu einer kompletten Reform des Medizinprodukterechts. Und das ist das Schöne dran. Aber wieso kamen wir zu dieser Reform? Die Frage sollen wir tatsächlich beantworten, bevor wir die Experten um deren Meinung fragen. Die Europäische Kommission hat letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, eine öffentliche Konsultation und einen Call for Evidence zur gezielten Bewertung der MDR und der IVDR gestartet, und die hat dann so viele Rückmeldungen bekommen, die eigentlich alle zu denselben Schluss kamen. Die MDR und die IVDR erfüllen ihre Ziele nicht. Und das können wir in einem zusammenfassenden Bericht der Europäischen Kommission aus Juni letztes Jahres nochmal sehen. Da steht es tatsächlich schwarz auf weiß, die MDR erfüllt ihre Ziele nicht. Dabei wurden mehrere Themen oder mehrere Ergebnisse präsentiert oder untersucht, sagen wir mal so, nämlich die Teilnehmenden an dieser öffentlichen Konsultation haben gesagt, die MDR ist nicht wirksam, die MDR schafft keine gleichwertigen Wettbewerbsbedingungen, auch die Kosten sind als nicht akzeptabel gesehen worden. Die Effizienz der MDR wurde auch kritisch betrachtet. Und letzten Punkt, die MDR ist für sich nicht konsistent betrachtet worden von den Teilnehmenden und auch nicht im Vergleich mit anderen EU-Vorgaben, zum Beispiel den Bereich Ökodesign oder Marktüberwachung, Verpackung, Kennzeichnung, ist die MDR im Hinblick auf diese andere Verordnung nicht kohärent betrachtet worden. Die
Nicht die
Europäische Kommission.
Agentur, sondern er hat ja quasi nochmal wieder externe Beauftragt, ne? Diese
Genau.
Wirtschaftsprüfer Ernst Young, die haben ja nochmal eine Gutachtung oder eine Begutachtung gemacht.
Genau, die haben tatsächlich eine Studie durchgeführt, in dem erstmal der Umsetzungsstand der MDR und IVDR mit deren Governance-Struktur erfasst worden ist. Die haben auch bewertet, ob die Governance-Struktur wirksam und effizient zur Erreichung der Ziele der Verordnung beigetragen hat. Und letztlich haben die untersucht, ob der regulatorische Rahmen insbesondere seine Governance-Struktur, die Patientensicherheit verbessert und Innovation unterstützt. Die haben
Und das
EY.
Ergebnis?
Der Ergebnis ist eindeutig, die MDR erfüllt ihre Ziele nicht und die muss komplett reformiert werden, damit diese Ziele erreicht werden. Und
Okay.
der Abschlussbericht wurde Anfang dieses Jahres in 2026 veröffentlicht und die Ergebnisse dieser Studie wurden bei der Ausarbeitung des Vorschlags der Kommission für eine gezielte Überarbeitung der Medizinprodukteverordnungen sowie auch, es gibt auch dazu Begleit- und Unterstützungsdokumente, die damit veröffentlicht worden sind, letztes Jahr berücksichtigt.
Das heißt also, wir haben tatsächlich nicht nur ein, zwei Stellschrauben, sondern es wird schon versucht, das System nochmal zu durchdenken, will ich sagen.
Genau, das ist eine komplette Reform.
Und das muss man sagen, also erste Einschätzung ganz grob, ohne auf die Details eingehen zu wollen, vom Ansatz her positiv. Also aus meiner Perspektive, aus der praktischen Perspektive heraus, wirklich viele gute Ansätze in dem Entwurf drin. Wir werden nachher auf einzelne nochmal zu sprechen kommen, aber wirklich gute Ansätze. Aber, und da muss man eben aber sagen, es gibt auch weiterhin deutlich Kritik. Das werden wir auch nachher nochmal hören von einzelnen Autoren im Medizinproduktejournal. Das ist gut, aber längst nicht ausreichend. So vielleicht der Tenor. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich sehe das genauso. Ich begrüße den Vorschlag. Ich denke, der wird zur Lösung der bestehenden Probleme wirklich beitragen. Der ist, würde ich sagen, zu 90% sehr, sehr positiv. Da war ich tatsächlich überrascht über die guten Ansätze der Europäischen Kommission, und industriefreundliche Ansätze der Europäischen Kommission im Vorschlag. Aber es sind natürlich Punkte, die noch, natürlich auch überarbeitet werden. Was ich aber noch sagen möchte, ist, wir sind der Meinung, dass diese Reform unbedingt diese Verordnung schnell verabschiedet werden soll. Also weil jetzt ist der Trilog engagiert, also der Parlament muss zustimmen, aber auch der Rat. Und wir hoffen, dass es nicht zu einer jahrelangen Diskussion kommen wird, sondern dass wir zeitnah, sage ich mal so, vielleicht in einem Jahr, 2 Jahre Maximum diese Verordnung verabschieden können.
Gut, da sind wir jetzt quasi schon am Ende der gesamten Betrachtung, nämlich was sollte man damit tun? Lass uns mal starten einfach mit der Grundeinschätzung, die doch vor vielen positiv auffällt. Starten wir mal mit Dr. Basil Akra. Basil Akra ist in leitender Funktion beim TÜV langjährig tätig gewesen, TÜV Süd, also bei der benannten Stelle. Hat für uns in der Jetzt-Ausgabe, die gerade erschienen ist, 1/2026, in der Basic-Rubrik die benannte Stelle nochmal dargestellt mit den Funktionen. Und Herr Basil Akra meint Folgendes als Grundsatz.
Wiederherzustellen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten. Einige der Empfehlungen bedürfen zwar noch der Erklärung und möglicherweise einiger Verbesserungen, aber ich glaube, wir können uns über die Bemühungen um Vereinfachung und Digitalisierung in einem stark regulierten Bereich freuen. Schließlich ist das von enormer Bedeutung, dass endlich ein Weg für bahnbrechende Technologien, Innovationen und für die limitierte Patientenpopulation auf dem EU-Markt gefunden wurde.
Also, das ist so ein bisschen Innovation, ne? Das ist auch ein Thema, was wichtig ist, was ja immer wieder beklagt worden ist. Durch diese enorme Bürokratisierung wird eigentlich die Innovation gehemmt. Durch die Betonung auf viele klinische Daten etc. sei man quasi bei vielen Produkten gar nicht mehr in der Lage, die Innovation so schnell voranzutreiben, wie es vorher war.
Ja, und als zweiter Beitrag möchten wir Herr Ralf Klein hören, der einen spannenden Beitrag in dem MPJ letztes Jahr im Heft 4 geschrieben hat über die Sampling-Praxis der MDR und wieso diese überarbeitet werden muss. Und genau diese Sampling-Praxis wurde jetzt mit der Reform überarbeitet. Herr Ralf Klein ist geschäftsführender Gesellschafter der Radimed GmbH und er ist auch Vorsitzender des Regulatory Affairs Forum Medizintechnik des Spectaris-Verbandes und Co-Vorsitzender von Eurom Medical Technology.
Also er weiß, wovon er spricht. Hören wir mal rein.
Der aktuelle Vorschlag der Kommission ist ein wichtiges Signal und geht in vielerlei Hinsicht in die richtige Richtung.
Okay, also auch da, ne, genau die Richtung, die wir gesagt haben, geht in die richtige Richtung.
Und jetzt wollen wir Florian Tolk mit zuhören, der auch in der letzten Zeit relativ viel im MPJ mitgewirkt hat, weil der ist tatsächlich im Herausgeberbeirat Mitglied und er hat auch dieses Jahr im Heft 1 einen Beitrag geschrieben im MPJ über den Ausfall von der Datenbank PubMed und die Auswirkungen für die MedTech-Industrie und auch auf eine europäische Lösung hingewiesen. Florian Tolkmit ist Diplom-Ingenieur und er ist Geschäftsführer von ProLiance Global Solutions. Er hat ganz viel Erfahrung auch, muss man sagen, im Bereich klinische Bewertung, Technical File und Risikomanagement.
Aus meiner Sicht ist das MDR-Update-Proposal vor allem versucht, das regulatorische System wieder näher an die Realität zu bringen, also an Entwicklung, Klinik, Versorgung, und zwar ohne die Grundlogik der MDR komplett in Frage zu stellen.
Das heißt also, Herr Tolkien meint, Grundlogik der MDR wird nicht aufgegeben. Das ist sicherlich auch was positiv ist, denn bei der Entstehung der MDR war ja teilweise auch die Diskussion, eine behördliche Zulassung von Medizinprodukten zu machen und vom Konformitätsbewertungsverfahren, von dem New Approach abzurücken. Das betont der Tolk mit jetzt nochmal, haben wir hier so nicht. Also finde ich grundsätzlich auch sicherlich eine gute Lösung. Dann haben wir als nächstes Frau Ziegenberg vom BVMed. Frau Ziegenberg, ihrerseits Pharmazeutin und langjährig in der Behörde in Liechtenstein tätig gewesen für den Medizinproduktebereich. Das heißt also, auch da kommt aus beiden Perspektiven, sowohl aus der behördlichen als auch aus der Sicht der Industrie, weil sie nämlich jetzt seit längerem schon beim BVMed tätig ist. Mal hören, was sie dazu sagt.
Die deutsche und europäische Medizintechnikindustrie begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Medizinprodukte- und In-vitro-Diagnostika-Verordnung ausdrücklich. Der Vorschlag adressiert zentrale Schwachstellen der aktuellen Regulierung und setzt an den richtigen Stellen an, um die Patientenversorgung zu sichern, Innovationen zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.
Also, sie geht von einer Wettbewerbsstärkung voraus, die damit einhergehen würde. Sie hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt. Da muss ich jetzt mal einmal reinschauen, die ich ganz spannend fand. Hören wir mal weiter, was sie sagt.
Der Vorschlag enthält zahlreiche Maßnahmen, die zu einer spürbaren Entlastung und zu effizienteren Verfahren führen werden. Dazu gehören die Punkte zur Vereinfachung und zum Bürokratieabbau, zur Innovationsförderung, zur Stärkung der Governance und insbesondere die Türöffnung zur internationalen Zusammenarbeit.
Internationale Zusammenarbeit. Also Frau Ziegenberg betont hier auch, dass man stärker vom europäischen Markt wegguckt und auch in den internationalen, außereuropäischen Markt, also noch mehr in die IMDRF-Dokumente geht, die Bezüge nimmt. Sicherlich auch ein spannendes, wichtiges Thema bei dem Bereich.
Das Thema auch MDSAP, dieses Medical Device Single Audit Programm, also Einzelauditprogramm für Medizinprodukte, was in unterschiedliche Länder anerkannt wird, das ist auch eine zentrale Änderung in dem Vorschlag.
Dann haben wir noch eine generelle Einschätzung von Dr. Guido Middler. Guido Middler ist Senior Expert für Medizinprodukte bei einem Unternehmen, der Diapharm, die vor allen Dingen stoffliche Medizinprodukte in Verkehr bringt. Herr Middler ist auch sehr aktiv im Bereich der entsprechenden Verbände, Repräsentantenverband, sowohl bei Spectaris als bei Euracom. Er hatte im April letzten Jahres was über stoffliche Medizinprodukte und er hatte den Titel genannt Freier Warenverkehr für stoffliche Medizinprodukte, die Quadratur des Kreises als Thema. Was meint er zu der Geschichte?
Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission den Entwurf zur Überarbeitung der Europäischen Medizinprodukteverordnung publiziert. Im nun folgenden Gesetzgebungsverfahren versuchen das Europäische Parlament und der Ministerrat, den bestmöglichen gesetzlichen Rahmen für Medizinprodukte zu schaffen. Grundsätzlich gilt, Regulatorik ist kein Selbstzweck, sondern die Lösung zu einem Problem. Voraussetzung für die bestmögliche Lösung ist dabei der Konsens zum Problem selbst. Maßgeblich erscheinen insbesondere zwei Kriterien: Verfügbarkeit sicherer und wirksamer Medizinprodukte sowie die Rechtssicherheit für Hersteller, um in die Entwicklung und Aufrechterhaltung solcher Medizinprodukte zu investieren. Wenn jegliche Regelung der MDR anhand dieser Prämissen bewertet wird, besteht die große Chance auf eine tragfähige Neuausrichtung der MDR.
Das heißt, Ermittler sagt, wir müssen vom Problem ausgehen. Regulatorien oder Gesetze sind kein Selbstzweck, sondern sie sollen eine vernünftige Regelung sein. Blickt also optimistisch oder sagen wir mal gedämpft optimistisch zu dem, was konkret jetzt geplant ist.
Und die Probleme wurden tatsächlich anerkannt. Darüber haben wir am Anfang des Podcasts auch gesprochen, mit dieser öffentlichen Konsultation, mit dem Bericht. Also die Europäische Kommission ist sich über die Probleme bewusst und jetzt hat sie diese Lösung vorgeschlagen. Und ich bin immer noch zuversichtlich, dass unsere Probleme damit gelöst werden.
Ja, steigen wir mal in die Frage ein, gibt es denn auch Kritik? Natürlich gibt es auch Kritik. Frau Ziegenberg vom BVMed sagt dazu Folgendes.
Neben diesen klar positiven Elementen enthält der Vorschlag jedoch auch Punkte, die kritisch zu betrachten sind und deren Auswirkungen sorgfältig analysiert werden müssen. Dazu gehören nach der ersten und zugegebenermaßen noch nicht umfassenden und auch noch nicht detaillierten Analyse auf jeden Fall beispielsweise der Artikel 17, die Aufbereitung und das Refurbishing von Medizinprodukten, der Artikel 87a, die Cybersecurity, Artikel 2.48, die Definition von klinischen Daten, Artikel 52a, Innovationen, die zwar Innovationen und Orphan Devices beinhalten, pädiatrische Produkte aber nicht explizit nennen, Artikel 10a, die Unterbrechung und Beendigung der Versorgung, die nun mit dem Thema Shortage ganz klar im Gesetzestext verknüpft werden. Und auch Klassifizierungsregeln, wie beispielsweise die Regel 11 oder die Regel 21. Hier sind einerseits noch Klärungsbedarf, aber auch gegebenenfalls Änderungen notwendig, um wirklich die Intention des Vorschlags, nämlich Vereinfachung und Verbesserung der Harmonisierung zum Tragen zu bringen.
Eine ganze Reihe von Punkten, die Frau Ziegenberg hier kritisiert. Einige werden wir gleich nochmal en Detail besprechen wollen. Ja, es geht halt eben vor allen Dingen darum zu sagen, wir sind längst nicht am Ende mit der Möglichkeit, ne?
Frau Ziegenberg hat die Regel 21 auch erwähnt, die betrifft halt die stoffliche Medizinprodukte. Ein großes Problem, was ich an dem Vorschlag sehe, unter anderem für stoffliche Medizinprodukte, ist der neue oder der vorgeschlagene Artikel 4 und Artikel 4a zum regulatorischen Status, weil da möchte der Gesetzgeber dieses Helsinki-Verfahren, das wir bereits seit Jahren kritisieren, der komplett intransparent ist, wo da auch keine genügende wissenschaftliche Grundlage dafür ist. Der Gesetzgeber hat dieses nicht gut funktionierende Systemverfahren eigentlich gesetzlich jetzt verankert in dem Vorschlag. Und das ist wirklich höchst fragwürdig.
Ja, das stimmt. Also da bin ich deiner Meinung, das, was als Artikel 4, 4a jetzt da neu in das Gesetz kommen soll, ist meines Erachtens auch keine Innovation, keine Verbesserung der Harmonisierung und nicht das, was wir eigentlich immer fordern. Nämlich, wenn die Kennzeichnung europaweit gilt, dann brauchen wir auch europaweite Entscheidungen, die denn dann europaweit a. entschieden werden, B, gelten, C, aber auch rechtlich angefochten werden können. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wir wollen ja ein Rechtsmittel bei der Frage der Kategorisierung, der Klassifizierung. Wenn sie denn dann europaweit gelten soll, dann muss man A, Anhörungsrecht haben für alle beteiligten Kreise, B, ein entsprechendes Rechtsstaatsprinzip. Das fehlt bei Artikel 4, 4a, so wie er jetzt im Entwurf ist, meines Erachtens vollkommen.
Ja, komplett. Das relativiert den in Artikel 24 verankerten Grundsatz des freien Warenverkehrs erheblich. Ja?
Total. Wir haben aber noch eine kritische Stimme, und zwar von Frau Dr. Sonja Neuhofen, ihres Zeichens studierte Chemikerin und promovierte Biochemikerin, 15 Jahre lang bei einem IVD-Hersteller gearbeitet. Das heißt, hier ist mal der Schwerpunkt IVD. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir auch die IVDR nicht völlig außen vor lassen in dem Bereich. Sie hat für das MPJ seinerzeit 2022 einen Artikel über die Anforderungen und Stand der Dinge bei dem Geltungsbeginn der IVDR geschrieben. Hören wir mal rein, was sie bezogen auf IVDR kritisiert.
Ein Thema, wo sich die Kommission nach wie vor nicht rantraut, sind die Codes für die benannten Stellen, die einfach zu komplex in der IVDR gestaltet sind. Und zwei Punkte, die mich persönlich sehr überrascht haben, dass man die verpflichtende Haftpflichtversicherung auf Seiten der Hersteller und der Bevollmächtigten eliminiert hat und dass man jetzt unterschiedliche Verfahren in den Artikel 5 Absatz 5 in die Inhouse-Herstellung, was man da jetzt Unterschiede zwischen MDR und IVDR implementiert hat.
Also wieder ganz andere Aspekte, die Frau Neuhofer hier anspricht, nämlich die Frage einerseits Codes für benannte Stellen zu kompliziert. Das ist natürlich auch ein Thema, was mit zum Beispiel Sampling von technischer Dokumentation zu tun hat, weil man dort ja zumindest bei Klasse 2a-Produkten immer so ein bisschen darauf schielt, was ist denn der MDN-Code nach dem Codes für benannte Stellen, ist es eine Produktgruppe oder ist es keine Produktgruppe? Das mit der Produkthaftung ist sicherlich ein Thema. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich durch Streichung des beim Artikel 10 die Produkthaftung hier entnimmt. Ich glaube, das ist eher ein Missverständnis. Ich glaube eher, dass der bisherige Wortlaut in der MDR eigentlich gar keinen eigenen Regelungsgehalt hatte in juristischer Hinsicht, sondern eigentlich nur wiederholt hat, was sowieso gesetzlich war, nämlich dass eine Produkthaftung für den Hersteller da ist und dass er gefällig Vorsorge treffen soll. Und das ist ja eigentlich nichts Neues. Das ist so oder so im Interesse des Herstellers. Eine Produkthaftpflichtversicherung gab es ja bisher nicht. Also das würde ich jetzt gar nicht so dramatisch sehen.
Jetzt wollen wir uns spezifischen Themen fokussieren und ein wichtiges Thema ist das Thema der künstlichen Intelligenz, der zu Innovation, der Innovation fördern kann, aber auch dazu beitragen kann, auch die Diagnose und die Behandlung von Patienten zu verbessern. Und momentan hat man eine parallele Anwendung der MDR und IVDR, aber auch der KI-Verordnung. Es kommt zu Überschneidungen der Anforderungen und das behindert, muss man sagen, Innovationen. Und um diese Überschneidung zu vermeiden und den Rechtsrahmen für künstliche intelligenzgestützte Produkte zu vereinfachen, wurden jetzt mit dem Vorschlag die Anwendung der KI-Verordnung auf diese Produkte auf bestimmten genannten Bestimmungen beschränkt.
Und dazu haben wir natürlich auch wieder eine Expertin diesmal dabei, Frau Kollegin Christina Ziegler-Kiefer, Rechtsanwältin bei Reuschler Law in Saarbrücken. Frau Ziegler-Kiefer hat jüngst Ende letzten Jahres im MPJ einen Artikel über die Cyber Resilience Act und Medizinprodukte verfasst. Hören wir mal rein, was sie uns gesagt hat.
Auch wenn viele Änderungen klassische Fragen der Produktregulatorik betreffen, sind für den Bereich Digital Health insbesondere die Schnittstellen zu anderen europäischen Digitalrechtsakten von Bedeutung. Ein zentraler Punkt ist dabei das Zusammenspiel zwischen der KI-Verordnung, der MDR und der IVDR. Der europäische Gesetzgeber erkennt ausdrücklich an, dass der Einsatz von KI in Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika ein erhebliches Innovationspotenzial hat. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass eine parallele Anwendung von MDR, IVDR und KI-Verordnung zu überlappenden Anforderungen führt und Innovationen ausbremst. Vor diesem Hintergrund wird die Anwendung der KI-Verordnung auf KI-gestützte Medizinprodukte bzw. IVD bewusst begrenzt. Künftig sollen nur noch einzelne Regelungen der KI-Verordnung Anwendung finden, etwa zur Änderung bestehenden Unionsrechts und in gewissen Fällen die Regelungen zu KI-Reallaboren. Eine echte Deregulierung ist damit jedoch nicht verbunden. Denn die Kommission behält sich ausdrücklich vor, bei Bedarf spezifische KI-Anforderungen über Durchführungs- oder delegierte Rechtsakte direkt in MDR und IVDR zu integrieren. Bezweckt wird damit eine gezielte Integration der KI-Regulierung in die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Medizinprodukterechts.
Also eigentlich ein guter Schritt, denn das ist ja das, was auch immer wieder beklagt wird. So horizontale gesetzliche Vorgaben in Europa sind nicht harmonisiert mit den vertikalen, also sprich mit den produktspezifischen. Und die KI-Verordnung ist ja sicherlich eher eine horizontale Vorgabe, also eine solche, die über diverse Produktgattungen hinweggeht. Und da sind unheimlich oft Schnittstellen, wo das Medizinprodukterecht nicht hinreichend berücksichtigt wird. Da hat Frau Ziegler-Kiefer sicherlich recht, würde ich auch so sehen. Die Klarstellung hier, dass die MDR doch deutlich Vorrang hat, ist positiv zu beurteilen.
Sehe ich genauso. Einigen würden sagen, man hätte die komplette Medizinprodukte von der KI-Verordnung komplett ausnehmen können. Das wäre auch eine industriefreundliche Lösung gewesen. Aber das stimmt, das ist schon eine Verbesserung im Vergleich mit dem aktuellen Recht.
Ja. Und zu dem Thema bleiben wir bei Frau Ziegler-Kiefer, IT, auch zur Cybersicherheit und zu den Meldepflichten in dem Sinne, hat sie uns eine kurze Kommentierung gegeben.
Eine vergleichbare Annäherung an bestehende Digitalrechtsakte zeigt sich auch bei den geplanten Änderungen zu den Meldepflichten. Künftig sollen Hersteller neben klassischen sicherheitsrelevanten Vorkommnissen auch aktiv ausgenutzte Schwachstellen sowie schwerwiegende gerätebezogene Cybervorfälle melden. Damit wird die bisherige Vigilanzsystematik um eine eigenständige cyberbezogene Meldeebene ergänzt. Die Vorfälle müssen innerhalb von 30 Tagen nach Kenntniserlangung gemeldet werden. Die Meldungen richten sich dabei nicht mehr ausschließlich an die zuständigen Behörden für Medizinprodukte und IVD, sondern zusätzlich auch an die nationalen Computer Security Incident Response Teams der Mitgliedstaaten sowie an die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit, die ENISA. Inhaltlich orientieren sich die neuen Meldepflichten stark an den Konzepten des Cyber Resilience Act und der NIS-2-Richtlinie. Für Hersteller bedeutet das zusätzliche Anforderungen, eröffnet aber zugleich die Möglichkeit, Synergieeffekte sinnvoll zu nutzen. Voraussetzung ist damit ein Incident Reporting, das die MDR-Vigilanzpflichten konsistent mit den horizontalen Cyber-Meldepflichten verzahnt.
Ja, das ist das, was wir alle wollen, ne? Konsequente Verzahnung mit anderen Bereichen. Fällt uns noch ein Thema ein, was kritisch durchdacht worden ist. Die EIFU. Wir haben ja jüngst durch die Änderung in der Durchführungsverordnung zur EIFU die Möglichkeit bekommen, dass die EIFU jetzt nicht nur für selektive einzelne Medizinprodukte gelten soll, sondern jüngst im letzten Jahr beschlossen, dass die EIFU zumindest mal im Professional Use doch durchgängig geregelt werden kann.
Und dazu hören wir Frau Hagemeyer, die Geschäftsführerin der Eurocom ist. Das ist der Herstellervereinigung für Kompressionstherapie, orthopädische Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen.
Wo wir aber noch nach wie vor Bedarf sehen, ist das Thema elektronische Gebrauchsanweisung. Es ist bedauerlich, dass also die elektronische Gebrauchsanweisung nicht zum Zug kommen soll, wenn die Produkte direkt an den Patienten abgegeben werden. Das ist aus Umweltaspekten, Papierverbrauch ein Punkt, aber auch das Thema Patientensicherheit könnte gewinnen, indem eben aktuelle Gebrauchsanweisungen durch den elektronischen Zugang immer verfügbar sind und auch der Patient einfach schneller zu weiterführenden Informationen zu den Produkten kommt.
Ja, sicherlich auch ein guter Ansatz, ne? Wir haben ja den Green Deal in Europa und man kann durchaus fragen, warum hat man das jetzt nicht zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, grundsätzlich EIFUs zuzulassen?
Ja, das sehe ich genauso. Ich unterstütze den Vorschlag auch von Frau Hagemeyer. Eigentlich hätte der Gesetzgeber jetzt die Chance gehabt, die elektronische Gebrauchsanweisung für alle Produkte zu erweitern. Es sind ganz viele Gründe, Umweltaspekten wurden benannt, Sicherheit, aber es gibt ganz viele Vorteile eigentlich. Man kann das viel einfacher aktualisieren. Die Patienten haben inzwischen, würde ich fast sagen, alle Zugriff auf Internet und auch ältere Personen, da könnte man Lösungen finden, indem auf Wunsch die Papierversion zur Verfügung gestellt wird.
Das ist ja auch jetzt schon Regelung, ne? Dass auf Wunsch auf jeden Fall die Papierregelung, die Papierversion
Genau.
zur Verfügung gestellt wird. Und ich finde schon spannend, dass das gerade eine Forderung von Frau Hagemeyer kommt, die ja bei Euracom ist. Und Euracom ist ja der Herstellerverein für Kompressionstherapie, orthopädische Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendung. Das heißt, das sind ja gerade die Produkte, die am Patienten sind. Also Hilfsmittel, das sind ja die, die jeder zu Hause hat. Also denke ich mir, da dieser Verband sollte doch eigentlich so ein bisschen auch die Kunden kennen und einschätzen können, ob man mit einer elektronischen Gebrauchsanweisung hier was anfangen kann oder nicht. Neues Thema, PRRC, Person Responsible for Regulatory Compliance. Auch diese neue Figur, die die MDR in Artikel 15 eingebaut hat. Spannendes Thema. Da gibt es auch eine Änderung. Auch da hören wir mal rein, was Frau Hagemeyer zu dieser Änderung, geplanten Änderung, uns mitgeteilt hat.
Was wir auf jeden Fall differenziert sehen, ist die Vereinfachung in Bezug auf die Anforderungen der verantwortlichen Person für kleine und mittelständische Unternehmen, dass hier die Anforderungen an die Qualifikation nun maßgeblich reduziert werden, entspricht aus unserer Sicht nicht den hohen Anforderungen, die notwendig sind, um eben auch im Dialog mit Behörden und der Geschäftsführung auf Augenhöhe agieren zu können.
Also Frage mal, sieht das kritisch? Was hat man vor in Artikel 15? In Artikel 15 ist ja jetzt geregelt, dass die Person Responsible for Regulatory Compliance eine spezifische, in der Regel akademische Ausbildung haben muss. Und diese Regelung zur Qualifikation des PRC soll komplett gestrichen werden. Also er muss qualifiziert sein, aber man sagt nicht mehr wie. Das sieht Frau Hagemeyer offensichtlich kritisch. Grundsätzlich würde ich das eher zu begrüßen im Sinne der Entbürokratisierung, nicht starr eine spezielle Ausbildung zu fordern. Und ich würde es auch als eine Art Vereinfachung sehen. Ob es allerdings der Durchbruch ist und wirklich vielen Mittelständlern und Kleinunternehmen hilft, kann ich auch ehrlicherweise nicht wirklich sagen an dem Punkt.
Bleiben wir im Thema Digitalisierung, IT. Und dazu fällt mir ein wichtiges Thema auch ein, nämlich die Regel 11 zu den Software. Und da hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung dieser Klassifizierungsregel gemacht. Die Kommission behauptet, sie hätte einen mäßigen Vorschlag gemacht. Ich finde den Vorschlag unverhältnismäßig. Ich denke, das ist eine Katastrophe, wie das gemacht ist. Und eigentlich ist das, finde ich, viel schärfer als vorher. Was hat die Europäische Kommission, Entschuldigung, Volker?
Ja, die Regel 11 ist ja schon eine der wenigen Regeln überhaupt, wo wirklich vielschichtige Rechtsprechung zu da ist. Ne? Also zur MDR etc. gibt es ja nur wirklich sehr überschaubare Rechtsprechung. Aber zur Regel 11 gibt es direkt einen ganzen Berg. Da hat sich das Landgericht Hamburg und das OLG Hamburg mal so einen kleinen Fight geliefert mit hin und her und her und hin in einem Verfügungsverfahren, wo die Regel 11 in der Tat dann am Ende vom OLG Hamburg sehr, sehr weit ausgelegt worden ist, mit dem Ergebnis, dass es eigentlich gar keine Klasse 1 Software mehr gibt. Das hat dann doch einen großen Sturm ausgelöst. Das wollte die Kommission jetzt eigentlich verbessern. Und du sagst, der Text ist nicht viel besser?
Ich finde das nicht viel besser. Eigentlich ist der Grundsatz gut, weil die Europäische Kommission hat jetzt die fängt halt mit der Klasse 1 an. Und das ist nicht wie vorher, wo man die Klasse 1 als Rest ein Klassifizierung hatte. Jetzt fängt man mit der Klasse 1. Also Grundsatz ist eine Klasse 1, es sei denn, und dann werden unterschiedliche Spiegelstriche aufgeführt mit einer Klassifizierung in 2a, 2b und N3. Das Problem dabei jetzt beim neuen Text ist, dass alle Situationen, die nicht seriös, non-serious sind, die werden als Klasse 2a eingestuft. Und was ist unter non-serious? Eigentlich
ja.
In der Praxis nichts.
Hören wir mal, was Frau Ziegler-Kiefer dazu sagt, unsere IT-Expertin.
Schließlich ist die geplante Umstrukturierung der Regel 11 in Anhang 8 der MDR auch noch hervorzuheben. Die bisherige Regelung hat in der Praxis dazu geführt, dass es kaum noch Medizinprodukte Software der Klasse 1 gab. Künftig soll Software mit klinischem Nutzen grundsätzlich als Klasse 1 eingestuft werden, sofern keine der genannten Ausnahmen greift. Diese Neuausrichtung ist aus der Praxis zunächst einmal zu begrüßen. Gleichzeitig bleiben jedoch Abgrenzungsfragen aktuell offen, beispielsweise bei Software ohne unmittelbaren klinischen Nutzen, die dennoch erhebliche Risiken begründen kann. Hier besteht aus meiner Sicht weiterer Klarstellungsbedarf durch den EU-Gesetzgeber.
Spannend. Frau Ziegler sieht das anders als du und sagt, nee, ich begrüße das, weil es halt eben eine klarere Regelung ist. Und das heißt für mich, das ist es auf keinen Fall. Ne? Wenn wir jetzt schon über die Regelung, jetzt schon wieder streiten, ist sie positiv oder negativ, gibt es Klasse 1, gibt es keine Klasse 1, dann muss man doch resümieren, so richtig dolle ist der Wortlaut nicht, der jetzt gewählt worden ist, um die Klarheit zu schaffen. Aber wir haben noch wen anders. Wir haben wieder nochmal von Eurocom Frau Hagemeyer, die hat auch eine Meinung zu der Regel.
Dass die Klassifizierung von medizinischer Software jetzt automatisch in die Risikoklasse 2a landet, da sehen wir nach wie vor noch Nachbesserungsbedarf, dass eben auch die Klasse 1 noch weiterhin möglich sein soll.
Also hier scheint Frau Hagemeyer auch deiner Meinung zu sein, dass es wohl doch per se in die Klasse 2a kommt. Also versteht die Regel 11 auch nicht so, wie Frau Ziegler-Kiefer, die dann sagt, naja, es ist zu begrüßen, dass es im Ansatz so ist. Das heißt, also hier haben wir offensichtlich Nachschärfungsbedarf bei der Regel 11.
Ja, vor allem, wenn man auch das also internationale regulatorischen Unterschieden betrachtet, unter anderem mit der FDA oder mit der MHRA, da sehen wir, diese Behörden erlauben viel mehr Klasse 1 Software und eigentlich sollte das auch in der EU der Fall sein, weil solche Produkte sind auch für die Patienten notwendig und das kann nicht sein, dass Software mit wirklich geringem Risiko sofort in der Klasse 2a landen.
Man muss ja auch immer sehen, diese Klassifizierung, gerade die Grenze Klasse 1, 2a, ist ja nicht was Beliebiges, sondern sie entscheidet über einen ganz, ganz gravierenden finanziellen Akt und Aufwand für den entsprechenden Hersteller, denn 2a erfordert die Beteiligung einer benannten Stelle. Da wird alles überprüft durch die benannte Stelle oder weitestgehend alles überprüft. Das ist natürlich schon ein Aufwand, den man immer im Verhältnis zum Risiko des Produktes setzen sollte, ne? Apropos Risiko des Produktes. Neu soll ja über Risiken entschieden werden, wenn es sich um well-established Produkte handelt, also sogenannte WET oder WET-Produkte, wie auch immer.
Ja, da freue ich mich ganz besonders, das Thema heute zu besprechen und zu adressieren mit Experten, weil der Vorschlag jetzt eine neue Definition in der MDR, in Artikel 2 von Well-Established Technologies Devices einzufügen, wurde unter anderem von den deutschen Industrieverbänden gepusht. Wir hatten den Vorschlag gemacht, weg von dieser Liste von Well-Established Technologies zu gehen, wo da wirklich in einzelne Artikel Produkte aufgeführt waren und diese Listen waren halt sehr beschränkt. Und wir hatten
das waren ja auch vor allen Dingen Listen, die einfach nur Kleinteilimplantate beinhalten. Das hat ja mit Well-Established Products bei Medizinprodukten, bei den über 500.000 verschiedenen Arten, gar nichts zu tun. Das ging ja nur um die Ausnahme von Implantaten für Schrauben, Klammern, Haken, Platten, ne?
Genau, und deshalb freuen wir uns jetzt, dass eine Definition in die MDR eingefügt worden ist. Die Definition ist nicht neu, die kommt von einer MDCG-Leitlinie 2020-6, die damals jetzt als Leitlinie war, also nicht rechtlich verbindliches Recht. Und jetzt hat man endlich eine Definition in der MDR von WET-Produkte. Und da freue ich mich, Herr Klein, dazu zu hören.
Ja, Herr Klein ist Diplomphysiker, also Techniker. Der sollte was zu Well Established sagen können, oder?
Ja, das denke ich auch.
Besonders positiv ist die stärkere Berücksichtigung von Well Established Technologies und einfachsten Technologien. Genau hier lag in der Praxis ein großes Problem. Produkte, die seit Jahrzehnten schon sicher eingesetzt werden, mussten plötzlich denselben klinischen Aufwand betreiben wie hochinnovative Neuentwicklungen. Das war regulatorisch sauber gemeint, aber in der Umsetzung häufig unverhältnismäßig und kaum umsetzbar. Ein Punkt des Kommissionsvorschlags hierzu ist die geplante Anpassung von Artikel 61.10. Die Möglichkeit, klinische Bewertungen auf Basis präklinischer technischer Daten darzustellen, soll von der Ausnahme zur Regel werden. Das ist ein echter Paradigmenwechsel und trägt wesentlich dazu bei, die unterschiedlichen Interpretationen dieses Artikels zu harmonisieren. Gerade für Produkte ohne direkte medizinische Wirkung, etwa Instrumente, Zubehör oder einfachste Hilfsmittel, kann dies eine enorme Entlastung bedeuten. Sicherheit und Leistungsfähigkeit lassen sich hier oft sehr gut vollständig technisch und präklinisch belegen.
Also er schlägt hier den Bogen zwischen well-established und die klinische Bewertung, die ja auch was damit zu tun hat mit der Frage, wenn ich Produkte habe, die als well-established Technology gelten, muss ich denn da eigentlich in der Klinik noch mit klinischen Daten, neuen klinischen Daten Aufwand betreiben oder kann ich mich nicht darauf beziehen, was ja auch viele, viele Hersteller von Medizinprodukten, die langjährig erfolgreich und auch sicher am Markt sind, für sich beanspruchen und sagen, warum soll ich noch klinische Daten dazu machen? Warum soll ich die noch entsprechend erzeugen?
Ja, und genau denselben Punkt adressiert Herr Tolk mit in unserem heutigen Podcast.
Wenn man auf die klinische Bewertung schaut, ist vor allem eins klar: Klinische Evidenz bleibt der absolute Maßstab. Das ändert sich ja nicht. Was sich aber ändert, ist der Blick auf die Verhältnismäßigkeit. Und wenn wir auf well-established Technologies gucken und Produkte, die schon lange im Einsatz sind, dann wird halt jetzt stärker akzeptiert, dass die klinische Evidenz nicht immer aus großen aktuellen Studien kommen muss. Und Literatur, Real-World-Daten und klinische Erfahrungen spielen eine größere Rolle. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur für Hersteller total richtig und wichtig, sondern auch ganz konkret für Kliniken. Wenn wir so auf die letzten Jahre schauen, wo es Produktabkündigungen gab oder verzögerte Rezertifizierungen, dann hatte das ja in den allermeisten Fällen nichts mit mangelnder Sicherheit zu tun, sondern die Anforderungen haben einfach nicht gut zur Praxis gepasst. Und genau da setzt das Proposal jetzt an.
Also Herr Tolk mit steht dazu, dass er sagt, ja, das ist eine gute Veränderung, wenn wir hier im Rahmen der klinischen Bewertung, gerade Artikel 61 Absatz 10, nämlich da, wo man sagt, naja gut, nicht alle Produkte müssen eigene klinische Daten haben und nicht alle Produkte können eine klinische Bewertung auf der Basis von klinischen Daten erzeugen, gerade wenn sie eigentlich Produkte sind, die selbst keine eigene Therapie erzeugen, sondern Tools sind, ne, Werkzeuge des Arztes, da wird es dann auch echt schwierig. Und da sind wir ja in dem well-established Technology-Bereich, ne?
Ja, Herr Tolkmit hat den Begriff Produktankündigung erwähnt und das betrifft tatsächlich oder hat ganz viele KMUs betroffen. Und KMUs können sich mit dem neuen Vorschlag freuen, der richtig viele Erleichterungen für sie vorsieht, sei es reduzierten Gebühren bei den benannten Stellen, aber auch Unterstützung sowohl von der Kommission, von den benannten Stellen, aber auch von den UDI-Zuteilungsstellen. Und dazu hören wir auch Frau Hagemeyer.
Für uns als Europäische Herstellervereinigung von Hilfsmitteln und DIGAS war es wichtig, dass bei der Überarbeitung der MDR explizit auch auf die Herausforderungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen eingegangen wird, die Medizinprodukte der Risikoklasse 1 auf den Markt bringen. Und hier hat die EU-Kommission jetzt schon wichtige Forderungen berücksichtigt, wie zum Beispiel den Wegfall der UDI-Direktkennzeichnungspflicht für Produkte zur mehrfachen Verwendung durch denselben Patienten, wie eben bei medizinischen Kompressionsstrümpfen, aber auch die Erleichterungen bei der klinischen Bewertung, wodurch keine Einbußen bei der Patientensicherheit zu erwarten sind sinnvoll. Oder auch ein gutes Beispiel für Bürokratieabbau ist, dass zukünftig benannte Stellen nicht mehr beteiligt werden müssen, wenn ein Händler etwa Kleinteile wie Schrauben umverpackt, um individuelle Wünsche der Kunden zu erfüllen. Insgesamt ist es gut, dass also auch die Risikoklasse 1 jetzt hier berücksichtigt wird, denn die Produkte sind ganz wichtig in der tagtäglichen Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen allein in Deutschland.
Ja, also auch hier wichtiger Punkt, KMUs sollen gestärkt werden. Man hat ja festgestellt, dass die KMUs das einfach wirtschaftlich gar nicht stemmen. Und das, was Herr Tolk mit eben schon gesagt hat, ja, es gab das Sterben von KMUs, muss man fragen, ist es nicht schon zu spät?
Ja, wir hoffen nicht.
Ja.
Aber
ja,
Du hast recht, das ist spät. Wir hatten darauf hingewiesen, schon seit Jahren. Ne?
Ja, und es gibt wirklich diverse, auch in unserem Mandantenkreis, Hersteller, die ihr Portfolio zumindest drastisch gestutzt haben, wenn nicht sogar tatsächlich komplett aufgegeben haben. Also wir müssen ja davon ausgehen, die MDR ist seit Mai 2021 scharf. Das sind jetzt 5 Jahre. Und wer es bis hierhin geschafft hat, naja, der schafft es vielleicht noch weiter. Aber es sind viele, die einfach schon auf der Strecke geblieben sind. Deswegen kommt der Vorschlag bestimmt auch ein bisschen spät.
Und vorher haben wir Herr Dr. Klein so vorgestellt, dass er was zum Sampling von technischer Dokumentation geschrieben hatte im MPJ und da eine Änderung vorgeschlagen hat. Und jetzt können wir Ihnen zuhören, ob die Vorschläge der Europäischen Kommission ihm zufrieden machen oder nicht.
Ja, Sampling ist ja das wichtige Thema während des laufenden Zertifizierungsprozesses, dass jährlich technische Dokumentationen auf Herz und Niere im Sampling gezogen werden und von der benannten Stelle geprüft werden. Kostet viel, unfassbar aufwendig, fraglicher Sicherheitsaspekt. Also ich bin gespannt, was Herr Klein dazu sagt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sampling technischer Dokumentationen durch benannte Stellen. Künftig soll dieses gezielter und anlassbezogener erfolgen. Das bedeutet weniger pauschale, kostenintensive Vollprüfungen oder gar Wiederholungsprüfungen hin zu mehr Fokus auf risikorelevante Produkte und konkrete Auffälligkeiten. Auch das ist ein Schritt hin zu mehr Effizienz im System ohne Abstriche bei der Sicherheit.
Das heißt, er hebt die Änderung hervor. Vielleicht sollten wir da auch was zu sagen. Die Vorschläge zur Änderung beim Sampling sind dann doch sehr gravierend. Während wir aktuell bei Klasse 2a und auch bei 2b ja doch immer Samples ziehen müssen durch die benannte Stelle, und zwar pro Produktkategorie oder pro generischer Produktgruppe, jedes Jahr sieht der Vorschlag jetzt vor, das komplett zu streichen und zu sagen, also bei der Zertifizierung ja, dann aber nicht mehr, allenfalls anlassbezogen. Das heißt, das ist schon eine dramatische Reduzierung der Kostenlast, der regulatorischen Anforderungen und auch der Überprüfungspflichten der benannten Stellen, was natürlich auch so ein Hin und Her ist, weil sich die benannten Stellen natürlich auch darauf eingestellt hatten, dass sie entsprechend Personal brauchen, um so viele technische Dokumentationen auch prüfen zu können im Rahmen des Verfahrens. Aber sicherlich eine deutliche Entbürokratisierung, wenn das so käme.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Das ist eine gute Erleichterung für die Industrie, für Hersteller von Medizinprodukten. Natürlich, dass die benannten Stellen mit dem Vorschlag nicht einverstanden werden, können wir nachvollziehen. Aber ich denke, das war eine wichtige Änderung und die hoffen wir, dass Parlament und Rat behalten werden. Jetzt haben wir viel über Änderungen an die MDR geredet, aber du hattest schon am Anfang auch erwähnt, die IVDR wird auch in dem Podcast berücksichtigt. Und da haben wir die Chance, da Frau Neuhofen in unserem Podcast zu hören.
Ich blicke mal kurz zurück ins Jahr 2022. Da haben Mitte des Jahres damals Dr. Schönwald und ich einen Übersichtsartikel zur IVDR geschrieben, der dann im MPJ publiziert wurde. Und schon damals haben wir einige Kritikpunkte geäußert, wenn es um die IVDR geht. Zum Beispiel, dass die ganze Regularie viel zu komplex gestaltet ist, dass wir nicht wirklich eine Innovationsförderung in der Gesetzgebung sehen, dass sich natürlich kleine und mittelständische Unternehmen schwer tun und vor einer großen Herausforderung stehen oder dass es eben keine gesonderten Verfahren gab für spezielle Produktgruppen wie die Orphan Devices. Und umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass die Kommission endlich diesen Faden aufgegriffen hat, diese Themen aktiv angeht und den Reformbedarf für sich erkannt hat. Und fast alle diese Kritikpunkte von damals werden jetzt ein Stück weit, ja, nachgeschärft, sage ich jetzt mal.
Also grundsätzlich positives Fazit, dass die IVDR, deren Erwartungen hochgeschraubt waren, doch erfüllen soll.
Und das Erkenntnis, dass dieselben Probleme sowohl bei der MDR als auch bei der IVDR bestehen und hoffentlich dadurch jetzt gelöst werden. Zur IVDR hat auch Herr Dr. Matthias Klümper in unserem Podcast beigetragen. Er ist Partner der Kanzlei Lützeler Klümper Rechtsanwälte und hat letztes Jahr im MPJ im Heft 1 einen Artikel geschrieben zur neuen Produktsicherheitsverordnung.
Die IVDR hat den Diagnostikmarkt ausgedünnt. Besonders hart getroffen wurde die In-vitro-Diagnostik. Viele Tests sind schlicht verschwunden. Nicht, weil sie unsicher waren, sondern weil sich die Zertifizierung wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Gerade kleinere Hersteller, Spezialtests und Nischenprodukte sind rausgeflogen. Die Folge? Weniger Auswahl, weniger Innovation und teilweise schlechtere Versorgung. Die jetzt geplanten Erleichterungen kommen zu spät und sie sind zu zaghaft.
Zu spät und zu zaghaft, meint Herr Klümper. Also so ein bisschen das, was wir eben auch bei den KMUs schon hatten. Die Frage ist, kommt das alles nicht eigentlich zu spät? Hätte
genau,
man das nicht alles...
Genau, das war deine Überlegung vorher.
Ja, das stimmt. Kommt das nicht alles zu spät? Hätte man das nicht eigentlich viel eher setzen müssen in dem Bereich? Also durchaus Licht und Schatten, würde ich sagen, bei der Beurteilung unserer Autoren des Entwurfs.
Und jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Thema, das Thema Risikomanagement. Und dazu hat Florian Tolk mit was zu sagen.
Risikomanagement ist auch ein Thema und auch da wird nichts aufgeweicht, sondern im Gegenteil. Risikomanagement wird klarer als etwas verstanden, das über den gesamten Produktlebenszyklus läuft und nicht als einmalige Pflichtübung. Klinische Bewertung, Risikomanagement, PMS greifen stärker ineinander und das ist fachlich absolut sinnvoll. Risiken zeigen sich ja nicht zuerst in der Dokumentation, sondern in der Praxis, im Einsatz. Und wer Risikomanagement bis jetzt eher formal betrieben hat, der wird es durch das Update-Proposal nicht leichter haben. Wer es systematisch und datenbasiert angeht, der bekommt mehr Klarheit und Konsistenz.
Ja, sicherlich ein fundamentaler Grundsatz der MDR und IVDR, das Risikomanagement, weil wir ja den Grundsatz in den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen haben. Medizinprodukte müssen gemessen am Risiko positiv sein. Ne? Risiko-Nutzen-Analyse ist immer ganz, ganz entscheidend, weil anders als Spielzeug oder andere Produkte, Medizinprodukte ja an sich erstmal auch ein Risiko haben. Ein Skalpell durchtrennt die Haut. Das ist jetzt erstmal kein positiver Effekt, sondern erst der dahinterstehende Effekt macht es ja dann zu einem vernünftigen Produkt. Man kann chirurgisch invasive Maßnahmen machen, die man quasi ohne ein Skalpell so nicht könnte. Also diese Risiko-Nutzen-Analyse und damit das Risikomanagement, schon immer ein Herzstück des Medizinprodukterechts, wird hier nochmal betont. Ob das allerdings, und da weiß ich nicht genau, ob Herr Tolk mit da recht hat, auch immer für alle Produkte notwendig ist. Da kommen wir so ein bisschen zu dem, was der Kollege Klümper eben gesagt hat. Ist das nicht alles ein bisschen überbordend? Ist das nicht alles hier nur papiererzeugend und ist an vielen Produkten vorbei? Gerade bei Klasse 1, wie es ja auch die Frau Hagemeyer eben schon mal reklamiert hat, dass man die Klasse 1 Produkte eigentlich auch risikobasiert angemessen regeln sollte.
Und Herr Teugmann meinte, Risikomanagement ist immer mehr jetzt verbunden mit klinischer Bewertung, aber auch mit PMS, also Überwachung nach dem Inverkehrbringen. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema und freuen uns nochmal, den Herrn Tolk mit dazu zu hören.
Das hat ja auch was mit Risikomanagement zu tun.
Und als letztes noch das Thema Post-Market Surveillance. Auch hier sehe ich keine Absenkung der Anforderungen, sondern eher ein Verschieben des Fokus. Weg von der reinen Dokumentation hin zu wirklich relevanten Daten. Daten, die zeigen, was im klinischen Alltag wirklich passiert. Und das ist für Kliniken, und nicht nur für Kliniken, ein entscheidender Punkt. Wenn PMS wirklich gut aufgesetzt ist, dann kann es ein echtes, gutes Feedback-Instrument sein. Und nicht nur ein zusätzlicher administrativer Aufwand.
Ja, zusätzliche administrative Aufwände versuchen wir ja eigentlich zu reduzieren. Ne? Und da ist sicherlich immer wieder, ja, ich stimme Herrn Tolk mit zu, Post-Market Surveillance kann spannende Daten, gute Daten und wichtige Daten bringen, kann aber auch wirklich ein Dokumentationsmonster sein. Ne?
Genau, und da unterstützen wir, wie du gesagt hast, das Ziel der Europäischen Kommission eigentlich, die Bürokratie abzubauen. Und wir hören zum Thema PMS auch die Frau Neuhofen.
Wenn ich mal in Richtung Leistungsbewertung und Post-Market Surveillance blicke, sind wir hier mit einer ganzen Reihe unterschiedlichster Berichte konfrontiert, die oft zur Verwirrung führen, die teilweise redundant sind. Und hier hat man eben auch jetzt sehr stark den Rotstift angesetzt und teilweise eben auch die Verpflichtungen für die Überarbeitung dieser Dokumente entsprechend abgeändert. Mein persönliches Highlight ist die Einführung des Artikels 56a, den sogenannten Advised from Expert Panels. Jetzt haben Hersteller der Risikoklasse C und D tatsächlich die Möglichkeit, aktiv vorher ihre Strategien zur Generierung von Leistungsdaten mit den Expert Panels zu diskutieren.
Ja, also durchaus auch eine positive, einen positiven Aspekt von Frau Neuhofen, die genau diese Bürokratieabbau eigentlich begrüßt.
Ja, und deswegen sagt, ne, da hat man vernünftig, zumindest bei den IVDs, vernünftig reduziert, wie Herr Tolkmit das für sich auch schon resümiert hatte. Ja, vernünftig reduziert. Ein Thema müssen wir auch noch ansprechen, benannte Stellen. Bei den benannten Stellen soll ja sich auch einiges tun. Wir haben eben bei KMU, bei den kleinen, mittleren Unternehmen schon gehört, es soll eine Kostenreduzierung geben. Die benannten Stellen sollen eine Verpflichtung erhalten, diesen kleineren Unternehmen quasi eine Reduktion von bis zu 50% des regulären Preises zu geben. Das ist natürlich eine ganz spannende Regelung, weil sie allein rechtlich schon fraglich ist, ob man das so vorgeben kann. Benannte Stellen sind ja keine Behörden, sondern sind ja zivilrechtlich organisierte, wirtschaftlich handelnde Akteure. Und ob man denen den Preis so vorgeben kann und grundsätzlich sagen kann, ihr dürft dann bei bestimmten Größen nur die Hälfte nehmen, ob das zum Ziel führt, ich weiß es nicht.
Ja, eigentlich kommt es zur Entlastung von KMUs. Die Gebühren der benannten Stelle waren tatsächlich zu hoch für Mikrounternehmen und kleine Unternehmen. Die haben wirklich gelitten durch diese hohen Gebühren und eigentlich war das innovationshemmend. Aber auf der anderen Seite, ob die Reduzierung der Gebühren wirklich der gute Instrument war, um solche Unternehmen, die Mikro- und kleinen Unternehmen zu unterstützen, das ist tatsächlich fraglich, weil ich befürchte, auch wenn es jetzt im Vorschlag anders steht, dass die benannte Stelle jetzt andere Kunden präferieren wollen, tatsächlich größere Unternehmen, die von diesen reduzierten Gebühren nicht profitieren werden. Ne? Das steht tatsächlich anders im Vorschlag. Aber ob es tatsächlich hier in der Praxis dann so kommt, dass die benannten Stellen auch Mikro- und kleinen Unternehmen als Kunden haben werden, müssen wir schauen.
Ja, wenn es denn dann so kommt. Ne? Ich meine, wir leben in Deutschland ja mit einem Gesundheitssystem, das uns tagtäglich zeigt, wie das aussieht, wenn ich Kassenpatient bin, wie das aussieht, wenn ich Privatpatient bin, was die Rangfolge der Termine angeht. Und da versucht die Politik allenthalben, eine Lösung zu finden, aber richtig ergebnisorientiert ist das nicht. Also deswegen, das halte ich doch für sehr kritisch, ob das durchsetzbar ist und ob das wirklich den KMUs hilft. Frau Neuhofen hat aber auch noch mal was zu den benannten Stellen gesagt und zu den möglichen Änderungen.
Besonders lobend möchte ich gerne erwähnen, ja, die Reformen, die jetzt auf dem Bereich der benannten Stellen stattfinden soll, dass jetzt hier der Anhang 7 modifiziert wird, dass es konkrete Timelines geben soll, die die benannten Stellen in ihren Prozessen berücksichtigen müssen, sodass auf Seiten der Hersteller eine viel bessere Planungssicherheit in Zukunft gegeben sein soll und dass jetzt auch das Verfahren des Structured Dialogues direkt in die Regulativen, in die Verordnungen mit aufgenommen wurden.
Die positiven Aspekte, ne, wir haben uns jetzt nur auf die Kosten reduziert, richtigerweise von Frau Neuhofen erwähnt, dass im Anhang 7 ja Timelines gegeben werden sollen, wann technische Dokumentationen zu prüfen sind, in welchen Zeiträumen zu reagieren ist. Das alles fehlt ja aktuell in der Regelung und tatsächlich hat die Praxis gezeigt, dass Zertifizierungsverfahren doch sehr, sehr lang dauern. Nicht allein, weil Hersteller hier bummeln, sondern weil das Feedback der benannten Stelle doch sehr, sehr schleppend teilweise ist und dadurch durch 2, 3, 4 Abweichungsrunden auch ein unfassbar abgebremster Prozess entsteht. Ob man über solche entsprechenden Pflichtvorgaben allerdings weiterkommt, kann ich auch nicht genau diagnostizieren oder vorhersehen. Wir haben ja vergleichbare Sachen im Arzneimittelrecht, Marie. Da gibt es ja dann die Vorgaben, dass die Behörden etwas schneller reagieren sollen. Auch bei der klinischen Prüfung von Medizinprodukten gibt es ja schon diese Timelines, bis wann reagiert werden soll. Die Erfahrungen kann man ja hier übertragen und versuchen, die entsprechenden Erfahrungen, die man da gesammelt hat, in Zukunft reinzubringen.
Das stimmt. Und vielleicht zum Thema Annex 7 hast du gerade erwähnt, diese Timelines. Da möchte ich darauf hinweisen, auf den Entwurf der Durchführungsverordnung zur Überarbeitung der Anhang 7 der MDR, der gerade in Erarbeitung steht. Und darüber hatten wir in unserem letzten Podcast auch gesprochen. Und wir haben uns jetzt konzentriert auf der Inhalt des Vorschlags, also was ist positiv, was ist negativ. Aber eigentlich müssen wir auch die Frage beantworten, fehlt was in dem Vorschlag? Also welche Punkte werden vielleicht nicht adressiert?
Ja, dazu ist spannend. Sorry, wenn ich dir da das Wort fahre, aber spannend ist da der Kollege Klint, Thomas Klint, Rechtsanwalt, Seniorpartner bei der Kanzlei Nöhr. Der hat schon mal in einem Interview im letzten Jahr über EU-Update zur Produkthaftung Informationen gegeben. Und der sieht tatsächlich doch deutlich Kritikpunkte in dem, was fehlt bei dem Revisionsvorschlag.
Natürlich begrüße auch ich die ganze Novellierung des europäischen Medizinprodukterechts, alles was effizienter, einfacher, unbürokratischer ist, kann ja der Wirtschaft nur nützen. Ich will nur auf den Aspekt aufmerksam machen, dass auch hier keine wirkliche Antwort gefunden wird auf den Import von chinesischen Produkten über den ganzen E-Commerce. Und machen wir uns nichts vor, das ist ja nicht nur im B2C-Bereich, sondern längst auch im gewerblichen Segment ein signifikanter Anteil der ganzen EU-Importe, und die Marktüberwachung scheitert. Die Behörden wissen nicht wirklich, wie sie dagegen vorgehen können. Der Zoll ist überfordert, und so steht der europäische Wettbewerb sich doch in Wirklichkeit unfair behandelt, mit nackten Taschen da, weil er sich an diverse Regeln hält, die der Import aus den ganzen Online-Foren überhaupt weder kennt noch akzeptiert. Wenn da eine Lösung gefunden würde, wäre nicht nur der MedTech-Branche, sondern im Grunde allen europäischen Industrien sehr geholfen.
Ja, düsteres Bild, was der Kollege Klint da zeichnet. Und natürlich aber doch auch ein wichtiges Thema. Wir drehen uns hier immer um Europa, reden über Europa und sagen, was wir in der MDR verbessern können, damit es in unserem System nicht mehr so hakt und besser läuft. Und wir werden dabei tatsächlich gerade von asiatischen Produkten ohnehin überholt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den Herr Klint dort gemacht hat, indem er gesagt hat, ja, alles schön und gut, aber wie verhindern wir eigentlich, dass wir aus Fernost überrollt werden?
Ja, einen sehr wichtigen Punkt tatsächlich. Gebe ich dir recht.
Ne, da müsste man auch drüber nachdenken. Alle Erleichterungen in Europa sind schön, Vereinfachungen sind schön, aber wenn es woanders noch viel leichter ist, hilft das am Ende möglicherweise dann auch wieder nicht viel. Ich will jetzt nicht nach Zöllen schreien oder Ähnliches. Das haben wir ja jetzt letztes Jahr leidig genug gehabt, was das für Auswirkungen haben kann. Aber sicherlich muss man da auch genauer hinschauen. Und er moniert ja auch die Marktüberwachung. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir ganz am Anfang waren, Artikel 4, Artikel 4a des Entwurfs, wo so ein bisschen so eine Vereinheitlichung bei der Marktüberwachung über die Frage, was ist es für ein Produkt, welche Klasse ist es für ein Produkt, natürlich auch bei dem Punkt eine Rolle spielen kann, wie kann man es verhindern oder nachprüfen, ob die hohen Standards, die wir uns in Europa, den europäischen Herstellern geben, eigentlich auch in außerhalb europäischen Märkten von Produkten, die hier eingebracht oder importiert werden, durchgesetzt werden. Eine Menge Themen, würde ich sagen, eine Menge Geschichten. Wie geht's weiter? Vielleicht einfach mal einen Ausblick, mal hören, was so die einzelnen Autoren als zumindest mal Ausblick zu der ganzen Sache haben. Womit fangen wir an? Mit Frau Ziegenberg vom BVMed? Hören wir mal, was Frau Ziegenberg sagt.
Wir alle wissen, der Teufel liegt im Detail und nicht jede vorgeschlagene Änderung wird in der Realität umfangreiche Auswirkungen haben, leicht und unbürokratisch umsetzbar sein oder gegebenenfalls anfänglich erneute Belastungen mit sich bringen. Für die Industrie ist es entscheidend, dass die Reform keine weiteren Regulierungszwänge schafft, sondern Handlungsspielräume bewahrt und die Spezifika der diversen Medizinprodukte im Einzelfall berücksichtigt. Flexibilität und risikobasierte Anforderungen müssen zentral bleiben, um Innovationen, insbesondere im dynamischen Technologiefeld der Medizinprodukteindustrie, nicht auszubremsen. Zugleich ist klar, angesichts der weiterhin bestehenden Herausforderungen im Sektor brauchen wir nun zügige Verhandlungen und eine rasche Implementierung der vorgeschlagenen Änderungen. Weitere Verzögerungen würden die bestehenden Probleme verlängern, mit spürbaren Auswirkungen auf Unternehmen, Gesundheitssysteme, Anwender und vor allem auf die Patientinnen und Patienten.
Das war das, was du schon ganz am Anfang gesagt hattest. Wir müssen
genau, das
sehen,
muss schnell.
Dass es funktioniert. Wir müssen die Umsetzung, so positiv wie sie ist, weiter vorantreiben. Und was den Ausblick angeht und was die Bearbeitung der Regelung angeht, stellt Herr Middler ganz spannende Fragen, die man sich jeweils bei der Prüfung der Klauseln stellen sollten. Er fragt nämlich:
Welche Auswirkung hat die Regelung auf die Verfügbarkeit von Therapieoptionen? Führt die Regelung zu einer höheren Sicherheit für Patienten, Anwender und Dritte? Ist die Regelung konsistent mit anderen Regelungen der MDR und im Einklang mit den Prinzipien des New Approach und des freien Warenverkehrs? Die Lösung muss zum Problem passen und zum Wohl von Patienten und zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandortes Europa beitragen. Die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und die vorbehaltlose Diskussion der einzelnen Regelungsaspekte sind Voraussetzung und Chance zugleich. Hierzu sind alle Beteiligten aufgerufen. Lassen Sie uns diese Aufgabe mit Freude und Zuversicht angehen.
Ein Resümee, ein Aufruf, die jeweiligen Klauseln doch an der Sinnhaftigkeit zu prüfen, bevor man sie zur Umsetzung bringt. Sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Fragestellung, wie Gesetzgebung eigentlich funktioniert, ne?
Ja, und auch Florian Tolkmit hat auch was zum Ausblick gesagt.
Ob wir diese Ansätze, die jetzt in dem Proposal stecken, am Ende im regulatorischen Alltag sehen und ob die da ankommen, das muss ich natürlich erst noch zeigen. Ich glaube, entscheidend ist, wie die Idee der Verhältnismäßigkeit dann weiter ausgestaltet wird und ob sie später von Herstellern, Behörden und benannten Stellen auch konsequent gelebt wird.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der wichtig ist, ne? Wird die Regelung nachher so gelebt? Denn das ist ja auch ein Kritikpunkt der MDR, ist immer, die Regelungen sind nicht nur kompliziert, nicht wenig, kaum aufeinander abgestimmt, sondern sie werden auch unterschiedlich gelebt.
Das stimmt, die sind interpretationsbedürftig komplett und das sieht man auch bei den benannten Stellen. Die eine wendet die Anforderungen so, die andere anders und das ist für Hersteller ganz katastrophal. Und auch Herr Klein sagt was zum Ausblick der MDR.
Mit dem Fokus auf kleine, mittlere Unternehmen, ja.
Natürlich bleibt ein entscheidender Unsicherheitsfaktor der anstehende Trilog zwischen Kommission, Parlament und Rat. Hier wird sich zeigen, ob der eingeschlagene Innovationskurs gehalten wird oder ob am Ende doch wieder zusätzliche Hürden eingebaut werden. Meiner Meinung nach wäre es dringend wünschenswert, dass der Vorschlag der Kommission möglichst unverändert und vor allem zeitnah in geltendes Recht überführt wird. Denn eins ist klar, für eine Vielzahl einfachster Legacy-Devices ist diese Überarbeitung mehr als nur eine regulatorische Feinjustierung. Sie ist eine notwendige Hilfestellung, um diese Produkte weiterhin wirtschaftlich und rechtssicher auf dem Markt halten zu können und damit auch die Versorgung von Patienten in Europa zu sichern.
Also wieder denselben Punkt wie Frau Dr. Ziegenberg und wir am Anfang des Podcasts auch adressiert haben, es muss schnell kommen, um die Probleme lösen zu können. Er sagt tatsächlich unverändert, ja gut, wenn wir es schnell haben wollen, muss es tatsächlich unverändert kommen, weil sobald Parlament und Rat Änderungsvorschläge einfügen, dann müssen die das tatsächlich diskutieren und dass wir tatsächlich Zeit in Anspruch nehmen. Aber da bin ich nicht ganz einverstanden. Natürlich, der grobe Rahmen soll ja auch so kommen, aber ein paar Änderungsbedarfe hat man vorher auch in unserem Podcast gehört. Und da, das sind schon ein paar Stellen, die sicherlich geändert werden müssen.
Ja, das denke ich auch. Wollen wir mal zuletzt noch Frau Hagemeyer von Eurocom, was sie für ein Fazit oder für einen Ausblick uns mitgegeben hat.
Noch sind alle Änderungen nicht in trockenen Tüchern. Wir wünschen nach diesem Auftakt ein hoffentlich beherztes Weitergehen in dem Trilog-Verfahren. Und wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an die Herausgeber des Medizinprodukte-Journals und auch der Redaktion, Frau Anton und Herrn Dr. Lücker, dass sie uns immer so ein umfassendes Bild zur Regulatorik und mit hilfreichen Informationen auch von Experten aus der Praxis und der Rechtsprechung versorgen.
Was sollen wir dazu sagen? Das ist ja eigentlich ein bestes Schlusswort für eine Zusammenfassung.
Ja, das ist in der Tat ein gutes Schlusswort, weil wir werden weiterhin sowohl im Podcast Medizinfreie Schnauze, aber auch im Medizinprodukte-Journal über die aktuellsten Themen weiterhin berichten.
Ja, und vor allen Dingen natürlich auch das, was sich jetzt mit dem Vorschlag tut. Ne? Nicht nur in der aktuellen Ausgabe, die letzte Woche erschienen ist, haben Marie und ich, wir bei ja schon mal einen ersten Überblick über die wesentlichen Kernpunkte des Änderungsvorschlages gegeben, sondern wir werden auch weiter immer kritisch, aber natürlich auch lobend, wenn es nötig ist, auf die entsprechenden Änderungen und auf den Markt reagieren. Und insofern freuen wir uns, wenn Sie wieder bei uns sind, wenn es wieder heißt Medizinprodukte freie Schnauze. Ihnen einen schönen Tag.
Tschüss, bis zum nächsten Podcast.